Breitband Topic.
Breitband im Deutschlandradio Kultur mit einer wichtigen Durchsage. Wenn Sie einen Facebook-Account haben, sollten Sie den dringend schließen. Das sagt zumindest kein geringerer als die Bundeszentrale Verbraucherverband. Zu schlecht seien die Datenschutzstandards des kalifornischen Riesennetzwerkes. Facebook steht auch unter Feuer der deutschen Verbraucherministerin Ilse Aigner. Auch die fordert, dass private Daten auf Facebook besser vor kommerziellen Anwendungen geschützt werden müssen. Die meisten User jedoch scheint das kaum zu scheren. Die Facebook-Zahlen wachsen weiterhin. Ist Privatsphäre für Sie, für uns überhaupt noch relevant? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Frank Rieger, er ist Sprecher des Chaos Computer Clubs und mit Datenschützer der alten Schule und mit dem jungen Publizisten Christian Heller, der jüngst mit einer steilen These aufgefallen ist. Achtung, Schutz von Privatsphäre sei ein ähnlich absurdes Konstrukt wie der Schutz von geistigem Eigentum. Also übersetzt, meine privaten Statusmeldungen, meine privaten Fotos sind allenfalls so schützenswert, wie irgendwelche Musik oder Filme vor Raubkopierern schützenswert sind. Das habe ich Christian Heller auch gleich nochmal gefragt. Kann man Privatsphäre und geistiges Eigentum wirklich gleichsetzen?
Gleichsetzen zumindest insoweit, als sie strukturell sich ähneln, ähnliche Kontrollmechanismen erfordern und ähnliche Legitimationskonstrukte haben. Das heißt, es wird ein Eigentumsverhältnis über Informationen behauptet, die werden einer bestimmten Person oder einem Autor zugeordnet. Und dieses Eigentumsverhältnis muss durchgesetzt werden. Das heißt, es muss durchgesetzt werden, dass diese Person kontrollieren kann, was mit diesen Daten oder diesen Informationen geschieht und beispielsweise sie versehen kann mit Verfallsdaten, restriktiven Lizenzmodellen und dergleichen.
Naja, also diese Analogie hinkt natürlich gewaltig, weil das Konstrukt des Copyrights oder des geistigen Eigentums ist ja erstellt worden, um eine Verwertung dieser Daten, also dieses geistigen Eigentumsdaten, also einen Verkauf durch Verknappung zu erstellen. Also das heißt, da geht es ja darum, dass ein weniger, also jemand Einzelnes oder eine kleine Gruppe von Menschen, Daten, die sie absichtlich für den Zweck der Veröffentlichung produziert, in ihrer Veröffentlichung kontrollieren möchte, um damit möglichst viel Geld zu verdienen. So, wir haben da genau eher die gegenteilige Situation eben bei privaten Daten, wo Daten, die ein Einzelner produziert, also einfach nur durch Leben oder durch seine Handlung, und die eigentlich erstmal primär nicht zum Zwecke der Veröffentlichung vorsieht, eben vor dieser Veröffentlichung bewahren möchte. So, und klar kann man jetzt behaupten, okay, technisch gesehen geht es halt darum, Datenflüsse zu kontrollieren, aber es geht eigentlich eher bei der Privatsphäre darum, Datenflüsse zu managen. Beim geistigen Eigentum geht es darum, Profit zu maximieren. Also da würde ich die Analogie so nicht mittragen. Privatsphäre bedeutet Handlungsspielraum.
Mark Zuckerberg, der Chef vom Facebook-Netzwerk, der hat ja gesagt, Privatsphäre ist keine soziale Norm mehr. Man kann so aus ganz Kalifornien so eine Bewegung erkennen, die einfach sagt, wir werden uns daran gewöhnen. Wir haben auch mit jemandem gesprochen, Tim O'Reilly, der das Web 2.0, das Wort erfunden hat. Der hat auch gesagt, hey, we get used to it. Das ist gar nicht so schlimm. Ist es wirklich so?
In meinem eigenen Umfeld gibt es auch ganz viele Leute, die so denken, wo man natürlich vorsichtig sein muss, sobald man das normativ auf ein sehr inklusives We setzt und jetzt wie Leute wie Tim O'Reilly oder Zuckerberg dann auch bereit ist, das auf die, glaube ich, 400 Millionen Menschen, die jetzt bei Facebook sind, anzuwenden. Es mag sein, dass es da ganz viele Leute gibt, die so denken. Es gibt aber sicher auch ganz viele Leute, die nicht so denken und die sich dann auch zu Recht empören, wenn man ihnen eine andere Weltsicht aufbürdet, als die, die sie eigentlich haben. Aber ich nehme tatsächlich wahr, dass viele Leute denken inzwischen tatsächlich in eine Richtung, dass Privatsphäre jetzt nicht so der wichtige Wert für sie ist, dass sie sich ein Leben leisten können, in dem sie sich nicht ständig Sorgen machen müssen, ob das jetzt ins Private oder ins Öffentliche fällt, und dass dieser Bereich auch expandiert. Und das ist, finde ich, auch ganz gut, dass er expandiert, weil es so ein Zeichen auch dafür ist, dass bestimmte Toleranzbereiche sich ausweiten. Allerdings jetzt normativ zu sagen, alle Leute brauchen keine Privatsphäre mehr und deshalb bestimme ich jetzt einfach mal für 400 Millionen, dass ich ihre Default-Einstellungen umstelle, das halte ich zumindest für tendenziell schwierig oder gefährlich.
Herr Rieger, jetzt ist ja so, dass wenn 50% der Menschen sich an ein Gesetz, was es vielleicht gibt, geschrieben oder ungeschrieben, nicht mehr halten, dass dann dieses Gesetz eigentlich hinfällig wird. Jetzt stellen wahnsinnig viele Menschen sehr viel über sich ins Netz, vielleicht auch ein bisschen aus Unwissenheit. Aber kann man denn überhaupt noch diesen alten Punkt, meine privaten Daten sind geheim, kann man den überhaupt noch aufrechterhalten? Ist das nicht eigentlich ein Punkt von gestern und das verändert sich so, wie es sich auch verändert hat, dass wir irgendwie heute Handys haben und überall erreichbar sind? Daran hat man sich ja auch gewöhnt.
Es gibt einen Punkt, wo wir gut sehen können, wo denn die harte Grenze ist, und das ist halt Sicherheit. Also sind wir willens, unsere Privatsphäre aufzugeben für mehr Sicherheit. Sicherheit ist ja noch ein sehr hochwertiges Gut. Und wir sehen relativ konsistent in den Umfragen in Deutschland, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung dazu bereit ist und die Hälfte der Bevölkerung dazu nicht bereit ist. Das heißt, also, wir können nicht sagen, dass wir jetzt einen überbordenden Trend dahin haben, sondern wir haben relativ konsistent seit vielen Jahren die Situation, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung sagt so, nö, meine Privatsphäre ist mir wichtiger als noch mehr Sicherheit, die ja sowieso im Zweifel nicht bereitstellen können. Und die Hälfte der Bevölkerung sagt, so, ja, also mein Gott, meine Privatsphäre, ich habe sowieso nichts zu verbergen, also macht mir mal lieber mehr Sicherheit so. Und das heißt, genau diese Spaltung der Gesellschaft bildet sich ja auch wieder ab, weswegen wir auch an diesem Punkt keinen richtigen Konsens finden werden. Aber da ist es dann halt einfach tatsächlich wie mit dem Nichtraucherschutz. Da muss man dann sagen, im Zweifel haben die Leute halt recht, die ihre Privatsphäre bewahren wollen, wenn sie auch, keine Ahnung, nur 49% oder 51% sind. So, und das heißt also, diese Einstellung zu sagen, Herr Gott, irgendwie der Staat soll ja mal schnüffeln können, weil irgendwie die Leute stellen ja sowieso alles über sich ins Netz, greift da halt einfach signifikant zu kurz. So, also zum einen hat diese Datensammler bei Facebook und Co., also bei Firmen, hat natürlich auch mal eine staatliche Komponente, weil der Staat kann darauf zugreifen. Das heißt also, es kann auch einfach sehr schnell dazu kommen, dass bisher folgenlose Datensammlungen, also Datensammlungen, über die man sich bisher keine Gedanken gemacht hat, plötzlich sehr konkrete Folgen haben. Also die ersten Geschichten, wo sowas dann hochkam, war, dass Grenzbeamte in den USA die Amazon-Wishlist sich angeguckt haben. So, was haben sie denn da für komische Bücher halt irgendwie, die sie auf ihrer Wishlist haben? Und das geht halt immer weiter so. Also selbstverständlich setzen Ermittlungsbehörden genauso wie Personalabteilungen und so weiter und so fort heute Spider an die sozialen Netzwerke durchgucken. Was hat man für Freunde? Mit wem hängt man rum? Was ist man für ein Mensch? Persönlichkeitsprofile werden erstellt und dergleichen Dinge mehr. Das heißt also, diese leichte, fröhliche Folgenlosigkeit, dass so ein Datenexhibitionismus am Ende keine Auswirkungen hat, die ist auch nicht stabil. Also wir sind längst weiter. Wir sind an dem Punkt, dass sich einfach neue Wege entwickeln, neue Methoden entwickeln, wie die Leute damit umgehen und was sie auch für Ansprüche haben. Und daraus resultiert dann natürlich wiederum auch eine Anforderung zum Beispiel an den Staat zu sagen, wir müssen die Menschen wieder in die Lage versetzen, dieses Management tatsächlich zu machen, so weswegen wir mit unserer Forderung mit dem Datenbrief kamen.
Herr Heller, wer sollte denn eigentlich für den Schutz der Daten zuständig sein? Der User mit seinem Wissen, was er aber vielleicht nicht hat als 14-jähriger Schüler? Oder sollte das eher der Staat machen oder sollten das die Netzwerke selber tun, aber die wollen ja Geld verdienen?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, was man mit Schutz der Daten meint. Also wenn es beispielsweise darum geht, dass Daten öffentlich gemacht werden oder auch halb öffentlich, das heißt, dass ich sie überhaupt ins Netz stelle, ohne die Frage jetzt, was mit den Daten dann geschieht, dann würde ich sagen, dann ist der User verantwortlich, was er bewusst reinstellt. Wenn allerdings das beispielsweise ohne seine Kontrolle geschieht, wenn es halt Sachen gibt, die ihn erfassen in seinem Verhalten, dann kann man schlecht dem User sagen, ja, dann schränke doch dein Verhalten ein, denn das wird halt alles erfasst. Da muss man sich anschauen, welche Machtzusammenhänge entstehen da und wer kann vielleicht auf diese Machtzusammenhänge einwirken, in welcher Weise. Aber ich habe den Eindruck, ganz viel geht es ja beim Datenschutz nicht mal nur darum, dass Daten entstehen, sondern tatsächlich, was mit den Daten geschieht. Also wer beispielsweise die Daten für welchen Zweck auswertet. Und da habe ich eigentlich den Eindruck, dass alles, was versucht, gegen diesen Kontrollverlust anzugehen mit einer gewissen technischen Konsequenz und Wirkungsmächtigkeit unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Also beispielsweise eine Notwendigkeit, im Netz Kontrollstrukturen zu schaffen, die vieles von dem, was ich eigentlich an der Freiheit des Netzes schätze und auch an den ganzen unerwarteten Zufällen, Glückszusammenführungen und so weiter, in einer Weise hemmen würde, die sich doch zumindest rechtfertigen muss vor eben diesen Potenzialen.
Wir sprechen immer noch über Datenschutz im Internet und die jüngsten Initiativen gegen die Facebooks dieser Welt. Herr Rieger, Sie kämpfen mit dem Chaos Computer Club viel gegen gesetzliche Eingriffe ins Internet, Netzneutralität. Sie kämpfen gegen die Vorratsdatenspeicherung, haben da auch Erfolge gelandet. Soll der Staat die Macht haben, zu bestimmen, was die sozialen Netzwerke dürfen?
Ich denke, dass wir an irgendeinem Punkt schon dahin kommen müssen, auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung, dass bestimmte Formen der Datenzusammenführung und der Datenverarbeitung zumindest deklarationspflichtig sind. Das heißt also, dass wir halt die Zweckbestimmung, der Grundsatz, also einer der Grundsätze des deutschen Datenschutzes ist, dass wir die nicht aufgeben. Das heißt also, wenn Unternehmen Daten über mich haben und verarbeiten, dann sollen sie wenigstens sagen müssen, warum sie das tun, und ich muss ein Recht dazu haben zu sagen, ich will das nicht. Und diese, sagen wir mal, Geschäftsgrundlage durchzusetzen, sehe ich durchaus als Aufgabe des Staates. Und
ich habe mit dieser Darstellung insofern ein Problem, weil ich mir nicht sicher bin, inwieweit man die Daten als Ressource betrachtet, die man beispielsweise in ein Eigentumsverhältnis eingießen kann. Also beispielsweise zu sagen, die Daten, die mich betreffen, das sind jetzt meine Daten, deshalb habe ich auch einen gewissen Kontrollanspruch über sie. Das wird sehr schwierig durchzusetzen, wenn Daten beispielsweise in Kontakt mit anderen Daten in gewisser Maße ein öffentliches Gut werden, weil sie tatsächlich in ihrer Zusammenführung Phänomene darstellen, die sich erst ergeben, wenn man Millionen von Menschen in einer Statistik einstellt. einordnet. Und dann zu sagen, wir müssen jetzt jeden Einzelnen davon zustimmen lassen, führt dann eigentlich dazu, dass ein öffentliches Gut in gewisser Weise beschränkt wird. Und dann frage ich mich auch, inwieweit man tatsächlich diese Eigentumsbehauptung über Daten durchsetzen möchte. Denn es sind ja tatsächlich Daten, die eben aus der Interaktion des Individuums mit der Welt geschehen und nicht unbedingt Daten, von denen das Individuum jetzt reiner Autor ist.
Naja, also wir können ja mal, also nehmen wir mal dein Beispiel. Du hast dann die Daten auf deiner alten Webseite und deine Creative Commons Lizenz gestellt, die Derivate erlaubt, das heißt also Veränderungen erlaubt, aber keine kommerzielle Nutzung. So, das heißt also, du sagst damit auch implizit, du möchtest, das kann jeder mit deinen Texten machen, was er will, kann die remixen, kann dann irgendwie lustige Lieder draus komponieren, aber wenn er damit Geld verdient, das möchtest du eigentlich nicht. Und genauso sehe ich tatsächlich auch. Man möchte die Möglichkeit haben zu sagen, wofür gebe ich meine Daten frei? Natürlich ist eine anonymisierte statistische Nutzung, um Phänomene zu entdecken, um Bewegungsmuster von, keine Ahnung, zu sehen, wo bewegen sich denn große Menschenströme lang, um da bessere Fahrradwege zu bauen und dergleichen Dinge mehr. Da gibt es natürlich keine ernsthaften Einwendungen gegen, solange es technisch halt korrekt gemacht wird und überprüfbar ist, dass die Daten tatsächlich anonymisiert sind und zwar so gut anonymisiert sind, dass keine Rückführung auf den Einzelnen mehr möglich ist. Und das ist halt so ein Punkt, das ist ja schon, also die Problematik gibt es ja schon sehr lange und da gibt es halt auch relativ gute Lösungen dafür. Das heißt also, diesen Konflikt muss man da gar nicht erst so in dem Sinne aufbauen. Wir sind natürlich dafür, möglichst viele offene Datenquellen zu benutzen und da sehen wir eigentlich auch gerade mal einen großen Handlungsbedarf, weil gerade der Staat zum Beispiel stellt sich ja da sehr quer. Also zum einen wird da halt mit Absicht, wenn da Datenspeicherung so vorgenommen, dass ein Herausgeben nicht möglich ist, weil halt private Daten betroffen wären. Das heißt, es wird halt mit Absicht eine enge Verknüpfung gemacht, wenn man dann eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage stellt, heißt dann halt, nee, die Daten können wir nicht herausgeben, weil da ist halt Datenschutz im Weg. Was technisch gesehen Unsinn ist, natürlich könnte man die Daten so getrennt speichern oder so aufbereiten, dass man sie halt nutzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Individuum schützen kann. Auf der anderen Seite haben wir halt das Phänomen, dass die zum Beispiel, keine Ahnung, bei Verträgen, Stichwort Toll Collect und ähnliche, dass die halt einfach nicht wollen, dass man da reinguckt. Also dass halt einfach der Wille zur Transparentmachung da überhaupt nicht da ist. Aber auf der anderen Seite dem Bürger gesagt wird, hey, mach dich mal schön transparent. Und das ist halt so eine Imbalance, an die man auch erstmal, sag mal, politisch ran muss.
Frank Rieger vom Chaos Computer Club und der Blogger und Publizist Christian Heller waren das. Das Thema wird uns natürlich noch länger beschäftigen. Nachhören und kommentieren können Sie jetzt schon mal auf breitband.deradio.de.